Das Lied war so schön, die wollten gar nicht mehr aufhören damit. Ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen im Epheserbrief im Kapitel 4. Und zwar lesen wir einen Abschnitt ab Vers 25. Es geht heute Morgen um in dieser Reihe der sogenannten Einander-Bibelverse um das Einander-Vergeben. Und ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, die Predigt heute hängt inhaltlich ganz stark zusammen mit einer Predigt, die ich in zwei Wochen halten werde, wo es um das Einander-Sünden-Bekennen gehen wird. Das hängt, werdet ihr merken, wenn ihr beide Predigten gehört habt, dass die zusammengehören ein Stück weit. Und zweitens, wenn ich heute Morgen von Vergebung spreche, dann denke ich vor allen Dingen an das alltägliche Vergeben im Gemeindealltag. Und ich denke nicht dabei zuerst an sehr schwerwiegende Dinge, wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch oder eheliche Untreue oder Gewalt. Von diesen Dingen spreche ich jetzt nicht, weil die zwar die gleichen Prinzipien haben in der Behandlung, aber sicherlich ein wenig anders damit umgegangen werden muss. Und ich denke nicht, dass diese schwerwiegenden Dinge der Alltag im gemeindlichen oder auch im familiären Zusammenleben bedeuten. Das nur als Vorbemerkung. Ich lese Epheser 4 ab Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Christus euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Ihr habt im Mitlesen gemerkt, um das Thema Vergebung in direkter Weise geht es in dem letzten Abschnitt dieser Passage, die ich vorgelesen habe. Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und werdet Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe. Und dieser Abschnitt greift zurück auf den Anfang des Epheserbriefes. Ich lese im Epheserbrief im Kapitel 1, damit wir verstehen, wenn hier etwas geschrieben ist von vergebt einander so, wie Christus uns vergeben hat, dann ist es gut, mal ein bisschen darüber nachzudenken, wie hat Christus uns denn vergeben? Und da lesen wir Sätze im Kapitel 1, im Vers 4, wie er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in der Liebe. Also er ist der Ursprung. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn ich solche Sätze lese und vor allen Dingen, wenn ich mich ein wenig in sie hinein vertiefe, da komme ich zu der Frage, wer bin ich, dass Christus sich hingibt, mir so etwas schenkt. Und ich denke dabei an ein sehr altes Lied, wo es, das Lied heißt, eines wünsche ich mir vor allem anderen. Also Leute, die so alt sind wie ich und noch älter, die kennen das noch gut. Und da heißt es in einer Strophe so, Ein bisschen altes Deutsch, aber die Aussage ist enorm. Da heißt es, ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle. Und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Es sind gewaltige Sätze. Und von diesem Gedanken her, was Erlösung in Christus bedeutet, wollen wir über Vergebung nachdenken, die wir einander geben. Ich möchte das in zwei Wochen vertiefen, aber heute schon mal ein bisschen anreißen. Es muss uns für unser Verständnis vom Heil klar sein, in dem Moment, wo ich Eigentum Jesu wurde, so wie es der Richard von sich beschrieben hat. In dem Moment, wo ich errettet wurde, wiedergeboren wurde oder wie immer du das bezeichnen willst, an dem Tag, an dem du Teil von Jesus wurdest, an diesem Tag hattest du die Vergebung deiner Sünden. Manche Christen scheinen mir so zu leben, ich erwirke die Vergebung meiner Sünden, indem ich meine Sünden bekenne. Nein, die Vergebung hat Jesus am Kreuz vollbracht. Als er ausgerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, da hat er an die Erlösung gedacht und an die Vergebung all meiner Schuld. Und wenn ich heute an den 22. Januar denke, dann denke ich an meine Schuld, die vor diesem Tag lag, und an die Schuld, die heute möglicherweise in mein Leben kommt, und an meine Schuld, die noch in der Zukunft von mir getan werden wird. Christus hat uns Vergebung gebracht. Ich werde das in zwei Wochen noch ein bisschen vertiefen, aber es ist mir heute sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, ich soll dem anderen vergeben. Im Hebräerbrief, da ist ein kleines Wörtchen, vor allen Dingen in Kapitel 9 und 10, sehr oft verwendet. Und da lesen wir in Hebräer 10, zum Beispiel im Vers 10, aufgrund dieses Willens, das war der Wille Jesu, der willentlich sein Leben gab, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 12, er hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Jesus hat also eine vollständige Erlösung geschaffen, und diese Erlösung, die auch die Vergebung meiner Sünden umfasst, die wurde Wirklichkeit für mein Leben vergangene Woche vor 44 Jahren. Ich habe nämlich letzten Montag Geburtstag gehabt und ganz vergessen, ihn zu feiern. Wäre ein Fest wert gewesen. Da war es 44 Jahre her, dass das Wirklichkeit für mich wurde. Und an diesem Tag wurde das Wirklichkeit für mich, für mein Leben, dass ich Vergebung meiner Schuld habe. Auf dieses Opfer Christi, das ein für allemal gegeben wurde, auf das beziehe ich mich, wann immer ich Schuld, die mir bewusst wurde, vor Gott bekenne. Neue begangene Schuld belastet natürlich mein Gewissen und macht den Heiligen Geist traurig, wie das Wort Gottes sagt. Aber es macht die Tatsache der Vergebung nicht unwirksam. Manche Christen leben in der Angst, also wenn ich jetzt meine Sünden bekannt habe, ja, vielleicht zum Gebetsteam gekommen bin, um da Sünde zu bekennen, Beispiel, und jetzt begehe ich doch wieder eine Sünde oder vielleicht nach dem Abendmahl nochmal eine Sünde und jetzt würde ich sterben, dann haben sie Angst, bin ich jetzt im Himmel oder falle ich im letzten Moment vielleicht nicht noch hinten runter? weil sie nicht verinnerlichen, der Christ, der wiedergeborene Christ, das Eigentum Jesu hat Vergebung seiner Schuld durch das ein für allemal vollbrachte Opfer Jesu. Und wir nehmen das immer wieder neu im Glauben in Anspruch. Darauf beziehen wir uns. Ich dachte an eine Geschichte, die zwar nicht direkt mit Vergebung zu tun hat, aber das ein wenig illustriert. Da war eine Frau, es wird von uns berichtet von ihr im Markus-Evangelium im Kapitel 5, Abvers 25. Und diese Frau hatte eine gynäkologische Erkrankung und unter der hat sie sehr gelitten. Und dann hat sie mitbekommen, Jesus kann heilen. Und was hat sie getan? Sie ist von hinten, hat sie sich rangeschlichen in der Menge und hat den Zipfel seines Gewandes ganz unten erfasst. Und in diesem Augenblick, wo sie das gepackt hat, das Gewand, war sie gesund. Und das hat mich erinnert an das schöne alte Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erfasst, wird heil zu derselbigen Stund. Wir nehmen in Anspruch, was uns in Jesus gegeben ist. Ich muss nicht kämpfen um meine Vergebung. Ich muss nicht 3 Stunden auf den Knien liegen und irgendwie Jesus dazu bewegen, dass er mir doch bitte schön vergibt, sondern ich beziehe mich auf eine Vergebung, die erwirkt ist und zugesprochen wurde am Kreuz von Golgatha und die für mich Wirklichkeit wurde am Tag meiner Wiedergeburt. Und schaut, das darf ich immer wieder neu in Anspruch nehmen, und zwar mit Zuversicht. Als geliebtes Kind, und wenn du Mühe hast, Vergebung für dich selber zu erfassen, wird es vielleicht auch immer wieder schwierig, Vergebung zu geben. Ich glaube sogar, dass da ein ganz großer Klotz liegt, dass Menschen dem Nächsten nicht vergeben können, weil sie Mühe damit haben, an die Vergebung ihrer eigenen Schuld zu glauben. Dass es da klemmt. Wenn ich zu Jesus komme mit meiner Schuld, dann komme ich wie der verlorene Sohn zum Vater, der dem Sohn entgegenlief und ihn umarmte und ihn küsste und ihm die ganze Vergebung schenkte. Oder ich kann denken an eine Mutter, die schwer genervt war durch ihr Kind, soll ja gelegentlich vorkommen, am Tag, dass Kinder sehr anstrengend sind und die Mutter ist froh, endlich liegt sie im Bett und schläft. Und jetzt nervt sie mich nicht mehr. Und mitten in der Nacht wacht das Kind auf und schreit, was tut ihr Mutter? Also wenn sie eine anständige Mutter ist. Ja, sie wird sie vielleicht ein bisschen überwinden müssen. Aber sie wird nicht sagen, du hast mich den ganzen Tag genervt und jetzt nerv ich dich. Ich stehe nicht auf, brüll du bis morgen früh mit deinem Fieber und deinen Zahnschmerzen. Ist mir völlig egal. So denke ich, wird normalerweise eine Mutter nicht reagieren. Sie wird mitten in der Nacht aufstehen und das Kind annehmen. So nimmt Jesus uns an. Ja, wir sind errettet. Und diese Mutter steht auf, weil das ihr Kind ist. Und ich las in einem Buch, da heißt es, das Betrachten des Wesens Jesu verwandelt unseren Sinn und unseren Willen. Ich komme jetzt in den Epheserbrief zurück und wir werden jetzt vor allen Dingen an diesem Text bleiben. Epheser 4, ich lese noch einmal Vers 31 und da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Die grammatikalische Form dieses Satzes will sagen, das ist eine Sache, die bei einem Christen ein für allemal als Lebenshaltung auf die Seite gesetzt ist. Er lebt nicht mehr mit Bitterkeit und Geschrei und Lästerung und Wut und Zorn. Ein für allemal hat Christus uns die Schuld vergeben und ein für allemal haben wir uns zu einem solchen Lebensstil verabschiedet, behauptet dieser Text. Und im Vers 32 sagt er dann, seid aber gegeneinander freundlich und diese grammatikalische Form beschreibt einen fortlaufenden Prozess, eine nie endende Übung. Ich habe mich verabschiedet von einem Lebensstil von Zorn und Bitterkeit und Hass und Lieblosigkeit und ich übe jetzt immer wieder aufs Neue. freundlich zu sein und barmherzig und zu vergeben. Und außerdem ist das Ganze noch in der Befehlsform geschrieben. Ja? Also nicht, es wäre ganz nett, wenn ihr mal darüber diskutieren würdet, ob ihr vielleicht freundlich sein wollt. Sondern es heißt ganz einfach, seid freundlich. Das heißt, auch sprich Vergebung aus. Vergib. Das ist eine Aufforderung. Sprich Vergebung aus, vielleicht auch mal vor einem Zeugen. Um zurückzukommen auf das Gebetsteam noch einmal, das kann vielleicht nachher für dich ganz wichtig sein, dass du sagst, heute werde ich das vor einem Zeugen oder einer Zeugin aussprechen, ich vergebe XY Schuld. Und wenn du vergibst, bedeutet das, du entscheidest dich, den negativen Gedanken und Gefühlen weiterhin Raum zu geben. Wir weigern uns, diesen Gedanken Raum zu geben. Und wir sagen ganz entschieden Nein zu all dem, was im Vers 31 steht. Es ist eine immer neue Entscheidung. Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, dagegen entscheide ich mich und ich sage Ja zur Freundlichkeit, unserer Barmherzigkeit und zur Vergebung. Und liebe Freunde, an diesen beiden Versen kannst du ablesen, ob du dem Nächsten vergeben hast oder nicht. Du musst nur mal hineinschauen in dein Inneres. Dominiert da Vers 31 oder dominiert da Vers 32? Wenn ich an Fritz denke und das Gespräch von damals oder wenn ich an meinen Vater denke, wie er mich damals behandelt hat, was regiert? Die Bitterkeit und die Wut und der Zorn und das Geschrei und die Lästerung oder auch Vers 29, schlechte Worte, die man Dritten gegenüber gebraucht, dem es weitererzählt, an die große Glocke hängt oder Vers 32. Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Ich bin genauso ein schuldiger Mensch und genau ein Sünder und genauso schwach und bin nicht besser. Bin barmherzig, weil Gott mit mir barmherzig ist. Und ich entscheide mich zur Vergebung. So, wie sieht man und wie lebt man jetzt aber diese Vergebung? Das will ich jetzt anhand dieses Textes ein wenig entfalten. Also wir kommen mal zurück in den ganz normalen Gemeindealltag. Wir sind hier alle sehr nett und freundlich miteinander. Wir gehen ja heilig und barmherzig und vor allen Dingen sehr demütig miteinander um. Ich denke, das ist ja das Normale. Ich glaube kaum, dass es mal nötig ist, dass man einander vergibt in der Gemeinde, weil wir sind ja schon kurz vorm Himmel. Dass ich das nicht ganz so ernst meine, ja, macht mich traurig auf der anderen Seite, aber leider ist das in einer Gemeinde auch so. Und jetzt schaut mal, wie gehen wir jetzt um mit der Schuld, die ein anderer mir gegenüber hat. Wir reden ja heute vom Vergeben. Deswegen rede ich mal von der Schuld, die der andere mir gegenüber hat. Vers 25. Legt die Lüge ab und rede die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Hier stellt der Apostel Paulus Wahrheit und Lüge einander gegenüber. Man kann den Heiligen Geist verdrängen, der Vergebung wirken will, indem wir das einfach wegschieben. Wie es im Vers 30a heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist, ja, er macht uns aufmerksam, hör mal, das ist nicht in Ordnung, gell? Du hast der Tabea nicht vergeben, du trägst dir das immer noch nach. Und Lüge bedeutet, man kann Lüge sprechen und man kann Lüge leben, indem mein Verhalten und mein Denken nicht übereinstimmt. Da bin ich dem Bruder gegenüber ganz freundlich, hallo, wie geht's, alles klar und so, und in meinem Inneren grollt's, mehr oder weniger laut. Das ist ein Leben in der Lüge. Manchmal fehlt der Mut, dem anderen das eigene Empfinden mal mitzuteilen. Das hat mich verletzt. Damit komme ich nicht zurecht. Immer wieder reagierst du auf diese Weise und ich kann das einfach nicht verarbeiten. Man redet nicht darüber, man grollt innerlich, man redet vielleicht mit Dritten darüber. Und dann entsteht Distanz. Man versteht sich immer schlechter, weil man sich ja auch nicht zuhört. Und beide Seiten leiden. Ja, du, der du verletzt wurdest, du leidest unter der Verletzung, und der andere, der merkt, du ziehst dich zurück und der weiß vielleicht nicht mal, weswegen. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es in einer Strophe: Seid friedlich, ihr Christen. Hört auf, immerfort zu streiten, wenn ihr euch nicht mehr vertragen könnt. Wer kann es dann? Und ich wollte mal eine vierte Vorstrophe vorschlagen, da würde folgender Satz dann vorkommen: Wenn ihr keinen Mut zur Wahrheit habt, wer hat ihn dann? Manchmal haben wir keinen Mut, auch über das Fehlverhalten des anderen uns gegenüber zu sprechen. Aus zwei Gründen vielleicht. Wir gestehen uns selber nicht ein, dass wir verletzt sind. Wir spielen ja manchmal so die Superheiligen. Ah, ich bin ja, ich vergebe ja immer und ich trage ja niemand was nach und verletzt. Ach was, ich habe so einen dicken Panzer der Gnade und Liebe Gottes. Das kommt ja gar nicht, ich hab nicht ran. Nein, Geschwister, da lügen wir uns manchmal selber an. Wir müssen vielleicht mal uns selber eingestehen, ich habe hier ein Problem, ich kann nicht vergeben oder ich will es nicht. Und die Lüge kann auch bedeuten, man hat keinen Mut, mit dem anderen zu reden, man gibt ihm keine Chance, die Sache zu klären, weil man sie nie ausspricht. Legt die Lüge ab und redet und lebt die Wahrheit. Das ist der erste Rat. Zweitens, Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Zürnen ist nicht immer schlecht, ist nicht immer Sünde. Steht hier, gell? Zürnt ihr, also wenn ihr zornig seid, dann passt auf, dass ihr nicht in Sünde geratet. Es gibt einen berechtigten Zorn gegen die Sünde oder gegen Ungerechtigkeit oder gegen Verletzung. Das sehen wir zum Beispiel auch im Gemeindeleben, wenn wir nennen das ein bisschen vornehmer, korrigierende Gemeindeseelsorge. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das Gemeindezucht. Ja, da sprechen wir Sünde deutlich an und das tut dann auch mal weh. Und dann sind wir böse über die Sünde. Es ist nicht gut, dass du deine Frau betrogen hast. Und es ist nicht gut, dass du hier betrogen hast. Und es ist nicht gut, dass du so viel Afterrederei betreibst. Da muss sich der Zorn gegen die Sünde wenden. Damit bin ich nicht einverstanden, damit sind wir nicht einverstanden. Das muss ich mal ansprechen. Manchmal muss Sünde sehr deutlich benannt werden. Mit dem Ziel der Wiederherstellung, der Buße, der Gemeinschaft, des Friedens, der Rettung des Menschen von seinem schlechten Weg. Aber es heißt eben, zürnt ihr, so sündigt nicht. Und dann sagt er weiter, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ich überinterpretiere Paulus vielleicht an dieser Stelle. Aber wisst ihr, es gibt einen berechtigten Zorn, der sich gegen die Sünde richtet, und es gibt meinen Zorn. Und mein Zorn, der ist nicht so heilig. Der ist auch nicht nützlich. Mein Zorn, das muss ich eingestehen, ist sogar häufiger unheilig, als dass er ein sogenannter heiliger Zorn wäre. Und deswegen sagt der Apostel hier, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn, diesen empörten Reaktionen, wo du den anderen, ihr wisst schon. Vielleicht ist es manchmal gut, ehe man redet mit dem Nächsten, du, das hat mich gekränkt und damit komme ich nicht zurecht, mal erst eine Nacht drüber zu schlafen. Damit nicht mein Zorn reagiert, mein Fleisch, mein Temperament, mein persönliches Erregtsein, mein Beleidigtsein. Dass ich nicht, wie es im Vers 27 heißt, dem Teufel Raum gebe durch ungefilterten menschlichen Zorn. Und wenn wir dann eine Nacht drüber geschlafen haben und gebetet haben und es dann noch dran ist, mit dem anderen zu reden, dann richtet man sich nicht mehr gegen den Menschen, sondern gegen den Diabolos. Das ist ja einer der Begriffe, mit denen der Teufel beschrieben wird. Und Diabolos heißt Entzweier. Ja, der Entzweier, der will mich und dich auseinanderbringen. Und dem trete ich entgegen, nicht dem Bruder, sondern dem Diabolos, der die Schwäche meines Bruders, mit der er mich gekränkt hat, gebrauchen will, dass ich mich so über ihn aufrege und ihm nicht vergebe, dass dann Trennung geschieht zwischen ihm und mir. Nicht umsonst, sagt Paulus im Kapitel 6 des gleichen Briefes, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben ein geistliches Ziel. Und es ist gut, dass wir die Dinge, die wir nicht verarbeiten, vor dem Herrn bewegen. Ich las in einem Kommentar folgenden Satz: Lass den Zorn nicht die Nacht überdauern, sodass es nicht Nacht wird in euren Seelen. Lass den Zorn nicht die Nacht überdauern, damit es nicht Nacht wird in euren Seelen. Denn ich bin der am schlimmsten Geschädigte, wenn ich nicht vergebe. Der Schaden ist für mich am größten. Es wird Nacht in meiner Beziehung zu Jesus. Vergebung ist also ein Gebot, aber zu unserem Besten. Wie alle Gebote Gottes zu unserem Besten gegeben sind, nicht um uns zu plagen und einzuengen. Man könnte es auch sagen, Vergebung ist Teil einer vernünftigen Psychohygiene, also der Hygiene meiner eigenen Seele, ist Teil von Vergangenheitsbewältigung. Ich denke, die meisten von uns kennen diese berühmte Geschichte, die werdet ihr in den Hauskreisen nächste Woche noch ein bisschen besprechen, wenn er dahin geht. Hat Jesus die Geschichte erzählt von dem Mann, der seinem Herrn eine unvorstellbare Summe schuldig war, und er wurde ins Gefängnis geworfen und er sagt, ich will alles bezahlen. Und dann hat der Herr Erbarmen gehabt, hat ihm alles geschenkt. Er kommt vom Gefängnis raus, trifft seinen Nachbarn, der war ihm ein paar Peanuts schuldig. Und er nimmt ihn und wirkt ihn und weil er es nicht hatte, hat er ihn ins Gefängnis geworfen. Und dann hat der Herr das wieder erfahren, wie der gehandelt hat. Und hat den Ersten wieder vor sich zitiert und hat gesagt, hier machen jetzt mal die Rolle rückwärts hier. Ich habe dir vorhin alles geschenkt, das nehme ich wieder zurück. Und pass mal auf, du kommst jetzt in den Knast und du kommst da nicht raus, bevor du da nicht alles bezahlt hast. Und da gibt es ein sehr schönes Wort, aber ein sehr treffendes Wort. Er sagt nämlich, und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten. Ja, ist denn Jesus für Folter? Natürlich nicht in diesem Sinne, wie man heute Folter bezeichnet, aber er will damit eines sagen, wenn du nicht vergeben willst, bist du selbst der Geschädigte. Dein Innenleben wird keinen Frieden haben. Denn wer Vergangenheit nicht loslässt, der macht die Vergangenheit verantwortlich für meine Gegenwart. Ja, ich habe Depressionen, weil meine Mutter. Und ich habe Zornausbrüche, weil mein Vater mir das so vorgelebt hat. Und ich habe keine Heilsgewissheit, weil ich nie wirklich Annahme von meinen Eltern erlebt habe. Und da ist immer die Vergangenheit schuld, weil wir nicht vergeben. Mancher wird die Vergangenheit nicht los, ein kleiner Ausflug, weil er dauernd in Selbstvorwürfen stecken bleibt. Ich sage es deswegen, weil Menschen, die nicht vergeben können, das oft deswegen nicht können, weil sie die Vergebung Gottes, die ihnen gegeben wird, nicht wirklich erfasst haben, weil sie da ein Problem haben. Es gibt Menschen, die sind schuldig geworden und die können sich selber nicht verzeihen, sagt man so. Vielleicht hast du es auch schon mal gesagt, das kann ich mir nicht verzeihen. Dass ich jetzt ein Knöllchen bekommen habe zum ersten Mal nach 38 Jahren Autofahren, bin 3 Kilometer zu schnell gefahren, jetzt habe ich das erste Knöllchen. Und da gibt es Leute, die schlafen tagelang wegen sowas nicht. Und wir lächeln über sie, aber vielleicht verzeihst du dir manchmal selber auch nicht. Warum? Vielleicht, weil man die Gnade Gottes nie wirklich verstanden hat. Weil man zu stolz ist, um als Bettler zu kommen. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Vielleicht kann man auch sich selber nicht verzeihen, weil man so perfekt sein muss vor sich selbst, weil man Gnade nicht buchstabiert hat, weil Erlösung nicht so sehr vollendete Tatsache ist und vielmehr immer ein werdender Prozess. Ich muss mich irgendwie selber durcherlösen, bis ich es hoffentlich in den Himmel schaffe. Wer nicht lernt, Vergebung für sich zu fassen, zum Frieden zu finden, auch über seiner eigenen Schuld, wird immer Mühe haben, auch anderen zu verzeihen. Jesus hat einmal einen Satz gesagt, sicher in einem anderen Zusammenhang, mit einer anderen Zielrichtung, aber er gilt auch hier, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Geschwister, da haben wir frommen Leute ganz schön viel zu tun. Wir sind nicht für die Vergangenheit verantwortlich oder für die Schuld anderer gegen uns. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Wenn mir einer eine runtergehauen hat, dann hat der mir eine runtergehauen, nicht ich ihm. Ich bin nicht verantwortlich für das, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Das war ihr Problem und ihre Schuld. Aber für den Umgang mit der Schuld anderer gegen mich, dafür bin ich verantwortlich. Ich kann meine Familiengeschichte nicht ausradieren. Da ist schwere Schuld geschehen und die ist geschehen, die lässt sich nicht zurückdrehen. Das war so, Punkt. Und dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass mein Vater uns verlassen hat wegen einer anderen Frau. Ich bin nicht schuldig, verantwortlich dafür, dass meine Eltern in Drogen und Alkohol gegangen sind. Das war ihr Problem, das war nicht meine Schuld. Aber das musste ich auch lernen. Das zu überwinden und damit geistlich umzugehen, das war meine Verantwortung. Vergebung Gottes anzunehmen und anderen vergeben zu können, hängt untrennbar zusammen. Und deswegen, Geschwister, lernen wir, dass dem anderen vergeben an der Vergebung, die Christus uns schenkt. Und obwohl die meisten von euch sich mit der Vergebung Gottes ziemlich gut auskennen, mancher von euch sogar einen Soteriologiekurs halten könnte, weil er so gut Bescheid weiß, haben wir doch in der Praxis nicht selten Probleme, von der Vergebung Gottes wirklich zu leben. Und das kann verschiedene Gründe haben. Einmal, weil Sündenerkenntnis für uns eine ganz kleine Angelegenheit ist. Wir haben mangelnde Sündenerkenntnis. Wir entdecken den Splitter im Auge des anderen und den Balken im eigenen Auge übersehen wir sonderbarerweise. Wo tiefe Buße und echter Zerbruch fehlt über meine eigenen Gerechtigkeit, wird mein Verständnis von Gnade sehr gering sein. Dann hat mir Gott ein paar Fehler vergeben. Aber wenn unsere Gerechtigkeit nicht zerbrochen ist in tausend Stücke vor dem heiligen Gott, werden wir immer Mühe haben, die Gnade Gottes zu verstehen und vor allen Dingen, wir werden viel Mühe haben, Gnade Gottes weiterzugeben. Nebenbei, wenn der andere an mir schuldig wird, wird er nur an einem Menschen schuldig. Aber wenn ich schuldig werde an Gott, dann werde ich an Gott schuldig. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dennoch hat Gott mir Vergebung geschenkt. Nehmen wir uns also nicht so wichtig, nicht zu wichtig, wenn der andere an uns schuldig wird. Wir haben vielleicht Mühe zu vergeben, dem anderen zu vergeben, weil wir die erfahrene Gnade, die wir selbst erfahren haben Gott gegenüber, wieder vergessen haben. Vergessen haben, wie tief wir unten waren. Vergessen haben, wie abscheulich das war, was wir getan haben. Vergessen haben, dass Gott uns aus tiefster Not und aus dem Gericht der ewigen Hölle errettet hat. Lebst du in Gottes Gegenwart? Ist Bekenntnis von Schuld für dich noch etwas Normales? Sag mal, musstest du diese Woche Gott Schuld bekennen? Denkst vielleicht, komische Frage. Nein, ist keine komische Frage. Das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Weil viele Christen, die machen sich gar kein großes Gewissen mehr aus ihrer Schuld. Sie haben von Gottes Heiligkeit ein kleines Bild. Sie haben keine innige Beziehung zu Gott mehr, sodass er sie auf Sünde gar nicht mehr hinweisen kann. Und wenn ich nicht laufend in der Vergebung Gottes lebe, dann werde ich irgendwann fromm und selbstgerecht. Und wenn dann der andere es wagt, mir gegenüber schuldig zu werden, aber dann haben wir natürlich große Mühe zu vergeben. Vielleicht haben wir manchmal Mühe, dem anderen zu vergeben, weil wir, wie vorhin beschrieben, die Vergebung Gottes selber nur so schwer erfassen können, wegen unserem Stolz, dass wir mehr sind als Bettler. Das wollen wir ja gerne sein. Vielleicht haben wir auch manchmal Mühe, dem anderen zu vergeben, weil wir von ihm viel zu viel erwarten. Mir sagte mal ein Mann, weißt du, ich habe 20 Jahre Probleme mit meiner Frau gehabt, weil ich von ihr Dinge erwartet habe, die vollkommen unberechtigt waren. Ich habe mein Ideal in sie nie hineingeschaut und sie musste so sein, wie ich mir vorstelle, dass meine Frau ist. Und darüber habe ich mich immer aufgeregt. Also das Problem war gar nicht seine Frau, sondern seine viel zu hohen Erwartungen von seiner Frau. So kann es auch unter uns sein, wenn wir auch nicht verheiratet sind miteinander. Dass wir Erwartungen haben vom anderen, weil ich eben so bin, erwarte ich, dass du genauso bist wie ich. Obwohl wir ja letztes Jahr die schöne Jahreslosung hatten, nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Und Jesus hat uns angenommen in all unserer Verschiedenheit. Er hat uns nicht alle erst uniform gemacht, dass ihr alle gleich sind und gesagt, so wie ihr jetzt seid, alle genau gleich, so kann ich euch annehmen. Und wir können vielleicht manchmal Vergebung nicht leben, weil wir die Kraft der Vergebung nicht im Namen Jesus leben. Vergeben ist ein geistlicher Akt. Und das ist ein Akt im Glauben und im Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Indem ich vergebe, trete ich dem Satan gegenüber, dem Jesus den Kopf zertreten hat oder das Genick gebrochen hat am Kreuz. Und indem ich vergebe, trete ich ihm entgegen und schließe ihm die Türen zu. Und deswegen dürfen wir lernen, die Vergebung für uns im Glauben zu erfassen. Danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Alles, meine Schuld von gestern, von heute und von morgen. Und deswegen, weil er uns immer wieder neu selbstverständlich vergibt, ohne Wartezeiten, ohne Bewährungsfristen, deswegen sagt er, vergebt einander. Und wisst ihr, mir fällt das auch nicht immer leicht, zu vergeben, wo ein anderer an mir schuldig wurde. Also es ist manchmal ein ganz harter Kampf. Mit meinem Stolz, mit meiner Selbstgerechtigkeit und ach, was da alles so Menschliches mitspielen kann. Aber wisst ihr, ich habe gedacht an dieses Wort, zugegebenermaßen war ein anderer Zusammenhang. Jesus hat mit Petrus gesprochen über sein Leiden und Petrus hat auch gesagt, aber Herr, bloß nicht. Bitte nicht. Und dann ist der Herr Jesus nicht hergegangen und gesagt, ist doch gut, dass einer Empathie hat hier für mich und mich mal ein bisschen vom Kreuz abhalten will. Nein, Jesus hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und so, Geschwister, muss ich auch manchmal beten. Hinter mich, Satan, im Namen Jesu. Ich will diesen Gedanken keinen Raum geben. Vergeben ist ein geistlicher Akt und auch manchmal ein geistlicher Kampf. Indem wir aber den Herrn Jesus mit all seiner Macht an unserer Seite wissen. In Klammer, mancher sagt, jetzt habe ich gerade gebetet, aber meine Gefühle sind noch nicht ganz so freundlich. Weißt du, meine Gefühle, die brauchen manchmal Zeit, wie sie meinem Entschluss hinterherkommen. Ich habe manchmal Sünde bekannt mit meinem Kopf, weil ich wusste, es war falsch. Und die Reue kam 3 Tage später. Und so kann sein, ich vergebe dem anderen im Namen Jesu. Aber mein Gefühl ist noch nicht so, dass es mich jetzt zu ihm zieht, sodass ich dem sofort um den Hals fallen muss. Aber wir haben Entscheidungen getroffen und sie ausgesprochen im Namen Jesu. Und wenn Vergebung gewährt ist, dann wird auch Vers 29 unseres Textes Wahrheit. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Wo Vergebung ist, da werden auch Worte verändert. Worte, die ich zu dem anderen spreche und Worte, die ich über den anderen spreche. Der Hebräerbrief sagt mal im Kapitel 12, im Vers 15 dazu Folgendes. Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch dieselbe befleckt werden. Also ich will nicht die Gnade Gottes versäumen, dem anderen zu vergeben, denn wenn ich nicht vergebe, dann werde ich anfangen, schlecht zu reden und dann habe nicht nur ich ein Problem, sondern ich ziehe andere auch noch mit hinein, die dann auch erfahren, was der andere für ein Schuft ist. Jedenfalls nach meiner Einschätzung. Vielmehr dürfen wir einander Gnade geben, indem wir zum Beispiel sagen, weißt du, letzte Woche oder letzten Monat oder wann immer, da war ein Bruder an mir schuldig geworden. Er hat das und das zu mir gesagt. Aber weißt du, ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, Mensch, ich lebe ja von Gottes Gnade und ich darf auch wirklich leben von Gottes Gnade. Und ich habe neu darüber gestaunt, dass Gott meine Schuld versenkt hat in die Tiefen des Meeres und nicht mehr daran denkt. Und ich habe gelernt, wie viel es für den anderen zu danken gibt, nicht nur zu nörgeln. Und weißt du, und so habe ich dann meine Verletzung überwunden. Wenn du in dieser Art und Weise redest über die Schuld des anderen, dann bringst du Gnade, dann bringst du Wachstum. Und alles entscheidet sich an der Frage, ob ich vergeben habe. Und Geschwister, ich glaube, hier müssen wir selbstkritischer und im Sinne von Vers 25 ehrlich werden vor uns selbst. Wenn Gott uns auffordert, einander zu vergeben, dann ist er das größte Vorbild. Dann hat er die Grundlage dafür geschaffen und er befähigt uns dazu. Wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, dann stimmt das einerseits. Du kannst es wirklich nicht. Aber vielleicht müssten wir manchmal ehrlicher sagen, ich will nicht. Ich möchte schließen mit einem Satz, den wir manchmal am Ende eines Gottesdienstes betend euch zusprechen als Segen. Und das ist der Schluss vom Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 21. Hebräer 13, Vers 21. Er, der Herr Jesus, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Und deswegen kannst du vergeben. Wir hatten gestern eine Besprechung und da hat ein Bruder berichtet aus einem Erlebnis der jüngeren Zeit. Er hat immer gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann begegnete ihm das Wort, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Geschwistern, das auch war mit der Vergebung. Du kannst es. Darf ich es mal im Bilde sagen, Gott hat dir Sprungfedern an die Füße montiert. Du kannst über die Mauer der Bitterkeit und des Nichtvergebens springen. Weil du ein Vorbild hast, weil dir so viel vergeben ist und weil die Kraft des Heiligen Geistes in jedem Gotteskind lebt, um das zu tun, was vor ihm gefällig ist. Und deswegen bekenn ihm deine Unfähigkeit zu vergeben, bekenn ihm vielleicht auch deine Unwilligkeit zu vergeben, bekenn ihm dein unheiliges, hartes Herz und dann tu, was er sagt. Vergib Und vielleicht ist es heute wichtig, dass du die Sache, mit der du dich jetzt vielleicht während dem Zuhören ein bisschen beschäftigt hast, mal vor einem Menschen aussprichst. Und einfach sagst, da habe ich ein Problem, aber ich will heute Vergebung im Namen Jesus aussprechen. Ich habe das schon getan im Gebet und das so gesagt, im Namen Jesus vergebe ich XY seine Schuld. Denn in dem Namen Jesus ist Autorität und Sieg und Kraft. In mir nicht, aber in ihm. Und dadurch widerstehst du dem Teufel und wenn du dem widerstehst im Namen Jesus, dann flieht er. So sagt es uns Gottes Wort. Wenn es je nötig war, nach einer Predigt ein bisschen still zu werden, dann vielleicht auch heute. Weil ich mal davon ausgehe, du hast mit dem Thema genauso viel zu tun wie ich. Es sei denn, du wirst ein geistliches Genie oder geistlich blind. Lasst uns einen Moment still werden. Jeder vor seinem Gott, bitte niemand so laut beten. Und vielleicht fassest du heute einen Schluss. Herr Jesus, heute noch wird das angesprochen. Heute noch gehe ich das an.